geht die mächtige Manifestation des Universums unter dem Einfluss eines unbedeutenden Teils der Erscheinungsweise der Dunkelheit in die Finsternis der Nacht ein. Durch den Einfluss der ewigen Zeit verbleiben die unzähligen Lebewesen in dieser Auflösung. Und alles ist in Schweigen gehüllt. Schönes Deutsch. Ich will es nochmal vorlesen, dass wir es erfassen. Am Ende des Tages, das ist ein Tag von Brahma, wenn alles vernichtet wird, am Ende des Tages geht die mächtige Manifestation des Universums unter dem Einfluss eines unbedeutenden Teils der Erscheinungsweise der Dunkelheit in die Finsternis der Nacht ein. Durch den Einfluss der ewigen Zeit verbleiben die unzähligen Lebewesen in dieser Auflösung und alles ist in Schweigen gehüllt. Grausig im frühen Morgen. Erläuterung. Dieser Vers erklärt die Nacht Brahmas, die die Auswirkung des Einflusses der Zeit in Berührung mit einem unbedeutenden Teil der Erscheinungsweisen der materiellen Natur in Dunkelheit ist. Die Auflösung der drei Welten wird von der Inkarnation der Dunkelheit, Vudra, bewirkt, der durch das Feuer der ewigen Zeit repräsentiert wird, das über die drei Welten lodert. Diese drei Welten sind als Bhu, Bhuvaha und Svaha, Patala, Martya und Svaga bekannt. Die unzähligen Lebewesen gehen in diese Auflösung ein, die wie das Fallen des Vorhanges über die Sonne der Energie des Herrn erscheint. Und so wird alles still. Unglaublich poetisch heute Morgen. Ich lese den letzten Satz nochmal. Die unzähligen Lebewesen gehen in diese Auflösung ein, die wie das Fallen des Vorhangs über die Szene der Energie des höchsten Herrn erscheint. Und so wird alles still. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachanine Nirvishesha Sunyavadi Paskatyade Satanine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Ja. Hare Krishna. In diesem Text wird die teilweise Vernichtung des Universums beschrieben. Das ist ein wahnsinnig interessanter Zusammenhang. Das Universum, das wie ein Andha, ein Ei ist, hat in sich einen Aufbau von 14 Planetensystemen. Grob unterteilt sind es die unteren, die mittleren und die oberen Planetensysteme. Nun bemisst sich die Lebensdauer dieses universalen Eis nach der Lebensdauer seines Schöpfers, nämlich Brahmas. Brahma hat eine ganz bestimmte Lebensspanne, die genauso endlich ist wie unsere eigene Lebensspanne. Wie ihr wisst, bemisst sich unsere eigene Lebensspanne nach der Anzahl der Atemzüge. Vor einiger Zeit ist zum Beispiel die Anzahl von Govinda Jayajayas Atemzügen erloschen. Govinda Jayajaya, der in der Welt der Menschen als Georg Thomala bekannt ist, hat sein Ende an den Atem, ihm vorgesehenen Atemzügen erreicht. Und da war kein Atemzug länger drin. Und ich weiß aus seinem Leben, dass er sich sehr bemüht hatte, bis ziemlich ins hohe Alter noch weiter als Schauspieler tätig zu sein. Der war auch unglaublich widerstandsfähig und rüstig, aber die Zahl seiner Atemzüge war begrenzt und als diese Anzahl erreicht war, musste er sich niederlegen, um nicht wieder aufzustehen in diesem Körper. Und so ist es auch mit Brahmas Atemzügen, wenn die, oder Brahmas Lebensspanne. Ich weiß nicht, ob der sich nach Atemzügen bemisst. Also wir wollen mal lieber ganz sicher bleiben und sagen, seine Lebensspanne ist begrenzt. Und dann, wenn diese aufhört und Brahma sich zu seinem Tode, durch das Tor seines Todes schreitet, dann schreitet mit ihm das ganze Universum durch die Vernichtung hindurch. Nun, davor, hier wird es jetzt interessant für unsere heutige Betrachtung, davor gibt es sogenannte Partial Annihilation, so eingeschränkte, könnte man sagen, Vernichtung. Nach jedem Tage Brahmas, wenn seine Nacht einbricht, wird das ganze Universum vernichtet, bis einschließlich Svargaloka, den himmlischen Planeten, auf den Indra seine Hauptstadt Amaravati hat und der das Universum aus überschaut. Oh, Hare Krishna, das Festival hat dir tänzerisch viel abverlangt und deswegen bist du müde, was gut verständlich ist, aber Hare Krishna, guten Morgen. Bis zu einschließlich Svargaloka wird bei jeder, stelle ich das mal vor, bei jeder Nacht Brahmas, wenn die einbricht, das ganze Universum einfach vernichtet. Es kommt durch Feuer und Wasser. Und wenn dann Brahma nach seiner Nacht, also frisch ausgeschlafen, in sein Universum schaut, merkt er, dass mehr als die Hälfte fehlt. Und dann macht er Reparaturarbeiten. Bessert er das, was gefehlt hat. Man kann nicht sagen, er bessert es aus, er stellt es wieder her und schöpft es aufs Neue. So in dieser Zeit gehen die Lebewesen, die noch nicht Befreiung erreicht haben, in den transzendentalen Körper Mahavishnus ein. Nicht Mahavishnu. Das ist Gabodakashay Vishnu, der Vishnu, der in diesem Universum ist. Die gehen einfach ein in seinen Körper. Das ist aber nicht ein erleuchtender Zustand, wie wenn man eingeht in die Natur Gottes, sondern die sind da in totaler Dunkelheit. Ihre ganzen Lebensfunktionen sind körtelt, also bedeckt und eingeschränkt. Das zeigt uns, ein sehr wichtiger Zusammenhang. Du kannst selbst in den Körper Gottes eingehen, wenn du in Maya bist, wie diese Lebewesen, die sind ja nicht erleuchtet, dann ist da keinerlei Nutzen davon da. Kennt ihr diesen Zusammenhang in einem anderen, kennt ihr das in einem anderen Zusammenhang? Wenn wir einschlafen, was auch du eben ganz kurz exemplifiziert hast, ja klar, wenn wir einschlafen und in den Tiefschlaf verfallen, diesen beneidenswerten Zustand, wo man so erfrischt herauskommt, auch dann haben wir eine Gotteserfahrung. Wisst ihr, warum man sich so erfrischt vorkommt? Und so no problem, so wacht man ja sehr oft auf, am Abend hat die Welt noch nicht, hat die Welt nicht mehr gestimmt und man hatte so viel Schwierigkeiten. Nach dem Tiefschlaf ist man so erfrischt, dass man die Welt umarmen könnte und ein neues Leben anfangen kann. Wisst ihr, woran das liegt? Weil wir Gott begegnen. Und zwar in einer anderen Vishnu-Erweiterung, nicht als Gabadakrishai Vishnu, sondern als Erweiterung von Chirodakrishai Vishnu oder der Überseele im Herzen. Aber auch hier sind wir durch diese Begegnung nicht unbedingt Krishna-bewusster. Denn wir begegnen der Überseele, genau wie bei der Vernichtung, wenn die Lebewesen in den Körper Gabodakashai Vishnus geht, in reiner Unwissenheit, bedeckt von Unwissenheit und haben somit keine spirituelle Erleuchtung von der Begegnung. Ein drittes Beispiel von einer Begegnung Gottes, wo wir kaum spirituellen Nutzen haben, ich spreche von einem spirituellen Nutzen, andere Nutzen sind sicherlich da, ist, wenn wir in den Tempel kommen und völlig bedeckt von Unwissenheit und Leidenschaft sind. Fragt euch mal, diese Frage ist eine private Frage, was hatte Krishna heute an, als ihn angeschaut hat auf dem Altar? Wir brauchen keine Antworten jetzt zu sammeln. Ich habe zufällig genau geguckt, weil ich wusste, dass ich diese Frage stelle. Aber ich kenne diese Situation. Ja, gute Frage eigentlich. Wir haben Krishna gesehen und er ist bekannt als der vortrefflichste Anzieher. Das ist also immer interessant, wesentlich interessanter als unsere Kleidung. Das ist mehr oder weniger gleich. Also deinen roten Jumper habe ich schon oft gesehen. Der fällt mir also jetzt nicht mehr als besonders auf. Das ist Krishna, aber mit Kronen und Shirts und manchmal hat er einen Vierteiler an. Das ist ja schon aufgefallen. Dhoti, Hemd, Schärpe. Hat er manchmal auch fünf Teile, dann noch so einen gewachten Turban obendrauf mit einem goldenen Zopf hat unser Madame Mohan sehr oft an. Ein Haar und dann hat er noch erweitert mit einem goldenen Zopf. Habt ihr schon mal gesehen? Und dann lehnt er sich so auf so eine Krücke, so ein bisschen leger, nicht? Also fahr out einfach, nicht? Aber wenn diese Begegnung beim Darshan stattfindet und wir sind nicht richtig eingestellt, dann können wir das nicht wahrnehmen. Wir wissen nicht mal die Farbe, was ja nun wirklich einfach zu merken ist. Wir wissen nicht mal die Farbe. Hadibol. So, das waren drei Beispiele dafür, wie die Seele, wenn sie bedeckt ist von dem Schleier der Tamagun, in einem kleineren oder größeren Ausmaße, zwar eine Begegnung mit Gott haben kann, das ist erstaunlich, die Begegnung findet statt, aber noch nicht den vollen Nutzen bekommt. Deswegen tut das Bhagavatam einen ganz interessanten Vers, den ihr bestimmt oft gehört habt. Ich hoffe, dass die Wiederholung euch nicht dass ihr euch interessiert, die drückt das wie feucht aus, den Zusammenhang. Bhativat daruno dumas tasmat agnistraya maya tamasastu rajas tasmat satvam yat brahmadharashanam. Übersetzung. Das ist ein bisschen knifflig, man muss da genau sich konzentrieren. Also Feuerholz ist eine Umformung der Erde. Das Feuerholz wächst auf der Erde drauf. Doch Rauch ist besser als rohes Holz. Warum? Weil man dem Feuer schon näher kommt. Das Feuer jedoch ist noch besser. Denn durch das Feuer bekommen wir den Nutzen des höheren Wissens durch vedisches Opfer. In ähnlicher Weise ist Leidenschaft, Rajas, besser als Unwissenheit, Tamas. Doch Tugend, Sattva, ist am besten, denn durch Tugend kann man die absolute Wahrheit, Brahman, erkennen. Ja. Dieser Vers möchte ihn ganz kurz erläutern, weil er mir noch in den Lungen steckt. Gestern bin ich fast ausgeräuchert worden aus dem Karuna-Bhavan durch ein Nicht. Wir haben es jetzt gelernt, wie man das macht jetzt mit dem Feuerholz. Wir haben jetzt die hoffentlich letztendliche Unterweisung zu diesem Thema gekriegt. Durch ein nicht sachgemäßes Anstecken des Ofens. Vielleicht habt ihr es gesehen, das sah also aus wie die Vernichtung des Universums da. Da kann man sich das Beispiel gut geben. Wenn man rohes Feuerholz bringt, hat man keine Wärme, hat man kein Feuer. Ein bisschen besser ist der Rauch, aber auch wirklich nur ein bisschen besser. Und das Beste ist, wenn das Feuer klar prasselt. Besonders bei einem Yajna ist diese Steigerung offensichtlich. Nur wenn das Feuer klar prasselt, kann man dazu kommen, ein Yajna auszuüben und somit transzendales Wissen zu bekommen. Genauso ist es mit den Erscheinungsweisen. Wenn man in Tamagun ist, ist das wie rohes Holz, wo keine Spur von dem Feuer des Wissens ist. Wenn man in Rajagun ist, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, ist das wie Rauch. Eigentlich ziemlich störend. Gestern, das wurde selbst den Eingeweihten zu viel im Karuna Bhavan, die schon zwei Feuerjagyas hinter sich haben. Das war also, man musste rauslaufen, so verschmückert war das. Man wollte ja nicht ein Rauchmensch werden. Und die Erscheinungsweise der Leidenschaft, gut, man ist nicht so dumpf und so eingeschränkt mehr, aber in jedem Fall ist man so unter dem Einfluss, es beißt einen in die Augen, man hat keine klare Sicht von den Dingen. Erst in der Erscheinungsweise der Tugend ist es möglich, spirituelles Wissen, das Feuer des Wissens, wirklich zu entfachen. Nun, dies ist ein ganz wichtiger Punkt für die Devotees, der meines Erachtens nicht immer oft genug verwirklicht wird. Wir können nicht von uns sagen, dass wir in der gefahrlosen Zone sind, einfach dadurch, dass wir Mitglieder einer Institution sind. Wir werden erst dann wirklich Krishna-Bewusstsein entwickeln, nicht nur indem wir einfach Mitglied sind, nicht mal indem wir eine Einweihung haben. Erst dann werden wir spirituelle Krishna-Bewusstsein entwickeln, wenn wir auf der Erscheinungsweise der Tugend uns mit spirituellen Wissen und der spirituellen Praxis beschäftigen. Man kann sich noch so bemühen, wenn man von den niederen Einfluss, also Erscheinungsweisen, stark beeinflusst wird, wird es einem nicht möglich sein, das Feuer des Wissens in seinem Herzen anzustecken. Ihr hättet gestern, also am liebsten hätte ich den ganzen Tempel zusammengetrommelt, das zu sehen. Das hat geraucht. Das war nicht möglich, sich darin aufzuhalten, in den Wohnungen. Man musste das zu Ende rauchen lassen und dann wieder das bevölkern nach einigen Stunden. So, wenn es in unserem spirituellen Leben raucht, oder wenn gar kein Feuer da ist, das heißt, dann ist es nicht möglich, können wir eine Begegnung mit Gott haben, wie in den eingangs angekündigten Beispielen, aber wir haben wenig davon. Das mit dem Schlaf ist das beste Beispiel. Nicht? Ich glaube, Shishtikata, du siehst einigermaßen ausgeschlafen heute Morgen aus. Wenn man so richtig tief im Schlaf ist, man fühlt sich sehr wohl, aber wie das jetzt war, die Begegnung mit Gott, kann man nicht sagen. Ich zum Beispiel habe sehr, sehr gut geschlafen heute, also prächtig, ich könnte wieder die Welt umarmen. Aber ich kann euch nicht sagen, wie das war, der Überseele zu begegnen, weil ich einfach so bedeckt war für Schlaf. Ihr wisst ja, wie das aussieht, man liegt da in gar nicht schmeichelhafter Weise und schnarcht womöglich noch. Und so ist es wichtig für uns im spirituellen Leben, uns Gedanken zu machen, wie können wir aus den niederen Erscheinungsweisen ausbrechen und auf die spirituellen, auf die transzendentalen, sagen wir mal, in die Erscheinungsweise der Tugend wenigstens aufbrechen. Ihr alle wart beim Festival und habt einen kleinen Lift betreten, der euch sehr schnell aus den Erscheinungsweisen rausgebracht hat, aus den niederen Erscheinungsweisen. Ein Lift ist, wenn man gemeinsam Sanketan macht, also den Herrn preist mit mehreren Devotees. Diesen Luxus hat man während des Festivals, wenn viele zusammenkommen und man wirklich versucht zu chanten. Ich weiß noch, wie wir am Vortag angefangen haben. Es war noch recht mühsam. Du warst, glaube ich, auch dabei, nicht? Es war schon nice, aber so wie der Maschdemi-Abend war es noch nicht. Und dann irgendwann, dadurch, dass wir Kirtan gemacht haben, sind wir auf diese spirituelle Ebene gekommen. Ich habe manche junge Devotees gefragt und auch ältere Devotees, die bei diesen Kirtans dabei waren. Und die haben gesagt, es fühlte sich an wie in einer Schleuder, wo die ganzen Belastungen, die man hatte, so Miele-mäßig, ich stehe nicht im Auftrag der Miele-Kompanie, so rausgeschleudert wurde aus dem Herzen. Die Kirtan-Schleuder. Ich möchte alle Devotees heute gerne geistig hier an diesem Punkt erreichen. Gemeinsam mit Devotees, die sich bemühen, Krishna zu verherrlichen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es darf zu keiner Sportveranstaltung ausarten, sondern es muss wirklich Krishna, Krishna, Hare Krishna, muss wirklich in dieser Haltung gemacht werden. Wenn man da an diesem Kirtan teilnimmt, selbst wenn man zu den alten Leuten gehört und erschöpft an der Wand lehnen muss, aber wenn man teilnimmt, geht das wie ein Lift, der einen auf diese sehr schnell aus den Erscheinungsweisen herauskommt, herausbringt. Sehr oft ist die Erfahrung von jemandem, der in einem Kirtan da war, wenn er aus dem Kirtan kommt, eine gewisse Art glückselige Sprachlosigkeit. Man kann nicht mehr so sprechen und so wie vorher, weil man hat erlebt, dass man in einen Bewusstseinslift hereinkam und schwupp hochgebracht würde über diesen verrauchten Zustand der Erscheinungsweise der Leidenschaft gemischt mit Unwissenheit. So, es gibt noch andere Dinge. Das Festival zum Beispiel hat eine Möglichkeit gebieten, für viele spirituellen Austausch zu pflegen mit Devotees. Es hat auch natürlich wie jedes Festival die Möglichkeit gebeten, ordentlich viel Prajalpa zu sprechen, was ja auch mal wichtig ist, wenn man so geneigt ist. Aber die Wirkung ist bestimmt eine andere, als wenn man wirklich in Sadhu Sangha reingeht und sich die Bemühung gibt, zu sprechen miteinander. Ich möchte euch einmal von der spirituellen Farmgemeinschaft der Gita Nagari sagen, wie die Sadhu Sangha führen. Etwas, was ihr vielleicht mal ausprobieren möchtet. Wenn man nämlich Sadhu Sangha mit einem bestimmten Bewusstsein führt, kann man sehr schnell ebenfalls aus diesen niederen Erscheinungsweisen herauskommen. Was sie in der Farm Gita Nagari gemacht haben, damit die Devotees bessere Beziehungen haben, die haben überall so kleine Tafeln angebracht, in denen so Leitsätze drauf standen, die diese Community prägt. Und eines der Leitsätze ist, wenn du Gemeinschaft pflegst mit Devotees, tu es in einer solchen Weise, als würde sowohl dein spirituelles Leben als auch das spirituelle Leben des Devotees von der Qualität dieser Gemeinschaft abhängig sein. Wenn du dich also triffst mit einem Devotee, das kann man nicht immer, weil man muss dann wirklich unter Vollstrom da reingehen in dieses Treffen. Also richtig mit ein bisschen konzentriert, als wir es normalerweise machen. Gib dein Bestes einfach, dass ein spiritueller Austausch zustande kommt. Versuch es mal. Ich mache das gezwungenermaßen in meinem Leben. Der Austausch, meine Gottbrüder, meine Freunde, das ist immer sehr, sehr rar, wenn die mal vorbeikommen. Wir sind über die ganze Welt verstreut, so eine Freundesgruppe. Und das ist sehr kurz begrenzt, diese Begegnung, ein paar Stunden. Und uns ist klar, wir haben nur diese paar Stunden. Wir müssen aus diesen Stunden das machen, was es werden kann. Wir müssen so miteinander versuchen, Gemeinschaft zu haben, dass sich in der Gemeinschaft, in der Sadhusanga, Krishna manifestiert. Dazu ist es ganz wichtig, in der konzentriert da reinzugehen. Als Prediger kann ich euch auch sagen, habe ich das auch lernen müssen, weil man kann nur eine halbe Stunde, höchstens eine Viertelstunde mit jemandem Gemeinschaft pflegen, wenn 100 Leute einen treffen wollen während eines Festivals, dann ist nur 15 Minuten da. Und dann geht man so rein, was möchte ich diesen Menschen jetzt vermitteln und was möchte ich von diesen Menschen hören? Und das weiß man auch. Und deswegen, da kommt ein unglaublicher spiritueller Energieaustausch ab, wenn man sich mal so einstellt in den Austausch. Sehr oft haben wir Gemeinschaft, aber wir sehen nicht die Möglichkeit, die in der Gemeinschaft liegt. Wir sehen auch nicht die Gefahren, die vielleicht in einer unüberlegten und einem unvorsichtigen Gemeinschaft liegen, wo man unüberlegte Worte plötzlich in den Mund nimmt und die Beziehung plötzlich merkt, da ist jetzt plötzlich die Rajagun zum Beispiel und Missverständnisse bilden sich. Ich möchte euch wirklich mal bitten, in diesen Lift, diesen Bewusstseinslift in eurem Conscious, im Bewusstsein aufzunehmen, nämlich dass man bewusst Gemeinschaft pflegt, indem er einfach sein Bestes gibt, nicht künstlich, nicht was nicht im Herzen ist, das aus der Luft versuchen zu ziehen, sondern was einen bewegt, was wichtig, was Essentielles ist. So während eines Festivals hat man diese Möglichkeit sehr schnell, aber das hat man auch außerhalb des Festivals. Während eines Festivals, wenn Gemeinschaft so leicht zu haben ist, während eines Festivals, wenn Kirtan so leicht zu haben ist, während eines Festtages, wo Krishnas Barmherzigkeit förmlich vom Altar runterkommt und er auf uns wartet und unsere Gebete, geht es sehr schnell, diesen Rauch der niederen Erscheinungsweisen zu verlassen und darüber zu gehen. Aber wir müssen es lernen, als Devotees auch über unseren Alltag hinaus dieses Phänomen zu praktizieren. Das heißt, dass wir versuchen, konzentrierte Gemeinschaft zu pflegen, wertvolle Gemeinschaft zu pflegen, uns hinzusetzen miteinander und richtig über Dinge sprechen, die uns im tiefsten Inneren betreffen und die wichtig sind. Da passiert Wunderbares. Oder den heiligen Namen so zu kultivieren in unserem Leben, dass wir über diesen Rauch der Erscheinungsweisen herauskommen. Im Augenblick verbreitet sich in Deutschland und außerhalb Deutschlands dieser Rauch, dieser Schatten, könnte man sagen. Die niederen Erscheinungsweisen Tamagun und Rajagun sind so stark, dass vielleicht schon vielen von euch aufgefallen ist, selbst Esoterikern ist das aufgefallen, dass sich die Schwingungsfrequenz, so sagen die das, oder wir würden es anders ausdrücken, wir würden sagen, das Bewusstseinsniveau der Menschen unglaublich verändert. Und viele, auch Esoteriker, haben festgestellt, dass dieser Schatten sich unglaublich verbreitet. Das ist nicht nur in unserer Hare Krishna-Bewegung, dass wir mal zeitweilig ein paar Schwierigkeiten haben durch die jüngsten Vorkommnisse und so weiter. Das ist über den ganzen Planeten so. Was die Esoteriker sagen, ist, dass sie die Schwingungsfrequenz erhöhen müssen. Und es gibt viele, die das machen. Wie die Esoteriker das machen, ist, die wollen lieben. Liebe im Herzen. Die wollen nicht mehr diese Missgunst auf die Menschen haben. Ich will euch nur mal sagen, wir nehmen ja auch teil an Bewusstseinsprozessen. Und ich würde sagen, wenn ein Devotee jetzt nicht auf den Zug geht, in seinem eigenen Herzen das Bewusstseinsniveau zu erheben und zur Tugend zu kommen und dann zur transzendentalen Tugend, verpasst er einen Zug. Die Welt wird keine Zuflucht bieten, denn die haben die gleichen Probleme, wie die uns auch bekannt sind, nämlich dass die Erscheinungsweisen das jetzt niederdrücken. Es geht in eine nächste Phase des Kali-Yugas hinein. Wir leben in ganz entscheidenden Schaltjahren, diese 99, 2000, 2001 und so weiter. Das wird auch eine entscheidende Phase für unsere Bewegung und für unser individuelles Leben sein. Weil das ist nicht nur, das liegt nicht daran, dass wir Schwierigkeiten haben, dass zum Beispiel eines unserer sehr geschätzten Führer sich und Leiter uns umorientiert haben oder dass das Lakshmi knapper wird oder dass dies. Das nimmt einfach, das Kali Yuga nimmt im Augenblick zu und das merken wir als Devotees, die wir sehr sensibel sind daran, dass sich die Erscheinungsweisen der Leidenschaft verstärken im Herzen. Das ist ein Problem, was auch astrologisch sich errechnen ließ und so weiter. Viele Leute kommen unter diesen Schatten in diesem Augenblick. Und es ist ganz wichtig für Devotees, die ernsthaft spirituelles Leben praktizieren möchten, dass sie aus diesem Einfluss heraus kommen. Ich möchte euch mal einen Satz von Prabhupada vorlesen, der so motivierend ist und dann die Vorlesung beenden. Das Bedürfnis der Seele ist es, aus der begrenzten Sphäre der materiellen Unfreiheit herauszukommen und ihren Wunsch nach völliger Freiheit zu erfüllen. Das ist also das Bedürfnis der Seele, den Wunsch nach völliger Freiheit zu erfüllen. Sie möchte die Umhüllung des Universums durchdringen und das freie Licht und die spirituelle Natur sehen. Diese völlige Freiheit erreicht sie, wenn sie dem vollkommenen spirituellen Wesen der höchsten Persönlichkeit Gottes begegnet. In jedem ruht Zuneigung zu Gott. Also Zuneigung zu Gott oder Liebe. Ne? Diese Liebe. Und dann sagt Prabhupada, wie sich dieses spirituelle Dasein, diese Liebe in verzerrter Form, wenn die Erscheinungsweisen da sind, auf der materiellen Ebene manifestiert. Aber er sagt, das Ziel ist es, diese Zuneigung zu Krishna zu frei zu machen und aus der begrenzten Umhüllung des materiellen Universums aufzubrechen. Und dann sagt er, dies wird nur durch das Hören und Chanten über die göttlichen Tätigkeiten des höchsten Herrn möglich. Ich möchte abschließen und sagen, wie Devotees, mit denen ich gesprochen habe, das gesehen haben bei unserem Goloka Dham-Projekt. Wir waren ja einmal, ich weiß nicht, ob ihr das alle so mitgekriegt habt, vor ein paar Monaten waren wir in einer echten Krise. Es wurde diskutiert, das waren allerdings meistens nur Gerüchte, das waren Gerüchte, gingen um, dass wir das Projekt aufgeben müssten. Diese Gerüchte waren also, ich habe das auch oft gehört und dann irgendwann mal habe ich gesagt, so jetzt lass uns doch mal das Bankkonto angucken und lass uns jetzt einfach mal hier sehen, was wirklich Sache ist und festgestellt, das sind ja nur Gerüchte. Aber das war verbreitet, diese Gerüchte. Man hörte das jedenfalls. Wir auf Goloka Dham haben davon nicht so viel gesprochen, aber die ganze Welt hat davon gesprochen, also wie das mit Gerüchten wohl so ist. Nicht? Es war aber auch bei jedem Gerücht ist so ein so ein Kern von Wahrheit dran. Also es war, nachdem sich viele Devotees anders orientiert haben und bestimmte Einkünfte nicht mehr in der Form kamen, wie sie gekommen sind, war schwierig und man musste jetzt sehen, was machen wir jetzt. Und zwar ist nicht möglich zu sehen, wie können wir unter dieser Wolke hervorkommen. Ihr habt Gorababa, die bestimmt manchmal mit schwierigem Gesichtsausdruck gesehen. Und Vishwadev und Vajendra Kumar und all die Devotees, die sich, und Danu und Hridai, ich kenne jetzt nicht die ganzen Mitglieder des Tempelrates. Aber was wir erleben ist im Augenblick etwas, dass wir versuchen, dadurch, dass wir Radha Madan Mohan ernsthaft zu dienen und Pläne machen, wie wir diesen Dienst erweitern können für die Deities, dass man plötzlich merkt, dass sich die bewusst, zumindest erstmal diese niederen Erscheinungsweisen, Unwissenheit und Leidenschaft verziehen und in Tugend kommt. Und so wie ein Devotee einfach die Bemühung macht, durch das ernst gemeinte Krishna-Bewusstsein auf diese Ebene zu kommen, kommt plötzlich Krishna aus der transzendentalen Dimension zu Hilfe. Wir haben gar kein Geldschwierigkeit oder kein Manpower-Schwierigkeit. Das ist eine Illusion, wenn man das nennt. Krishna kann uns in der nächsten Sekunde 20 Millionen deutsche Mark geben. Es ist kein Problem für ihn. Oder 30 neue Bhaktas schicken. Was unsere Schwierigkeit ist, dass wir die Begegnung mit Krishna haben, aber wenn wir so bedeckt sind von der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft, wenn dieser Schatten im Herzen ist, dann ist es nicht möglich, den wirkliche Begegnung mit dem Herrn zu machen. Und der Austausch findet dann nicht so statt zwischen dem Lebewesen und Gott. Beiderseitig. Das weiß man auf Sankirtan. Wenn man auf Sankirtan sich aus dem Auto rollt und dann so wirklich tamassisch und rajasisch ist und man geht auf die Straße und dann manchmal hilft einem Krishna, ja, aber manchmal auch nicht. Und man läuft dann da an und man kann sich nicht vorstellen, wie habe ich jemals ein Schatten eines Buches verteilt? Kennt ihr diese Sache? Nicht? Also mir geht das sehr so. Ich versuche es ja einmal im Jahr, Bücher zu verteilen. Und wir sagen das in Sankirtan-Language, man kommt nicht durch. Kennt ihr diesen Ausdruck? Nicht? Das heißt einfach, ist irgendwas, was einen hindert, was dazwischen steht. Nicht? Und plötzlich dann, oder man nimmt da einfach vielleicht eine Rast und sucht Zuflucht und plötzlich geht es dann mysteriöserweise. Man kommt durch. Nicht? Was da passiert ist, dass wir müssen uns mal abgewöhnen, der Kontrollierende zu sein. Wenn wir auf einer bestimmten Ebene sind, dann geht es. Und wenn wir da nicht sind, dann geht nichts. Dann geht kein Austausch und keine, außer Krishna, das weiß man auf Sankirtan auch, man kann ihn da nicht in so ein logisches Korsett einbinden. Manchmal gibt er trotzdem die Mercy, auch wenn man total daneben ist. Also das ist, Krishna ist eben Krishna, der höchste Kontrollierende. Und er hat nebenbei auch ein Interesse, dass die Bücher verteilt werden, weil er die bedingten Seelen er benutzt manchmal unvollkommene Instrumente dazu. Gut, die Zusammenfassung ist, wir haben die großartige Möglichkeit, eine Begegnung mit Krishna zu haben. Dazu ist es jedoch wichtig, dass wir eine bewusste Bemühung machen, aus dem Einflussbereich von Unwissenheit und Leidenschaft aufzubrechen. Und das geht am besten durch eine regelmäßige spirituelle Praxis, die gemacht werden muss, so gewissenhaft wie eine Medizin. Ich möchte die Vorlesung dann doch, jetzt habe ich doch den letzten Punkt und dann keine Angst, dann ist es zu Ende. Ich selber habe davon ein Beispiel. Mir geht es in dieser Zeit meines Lebens physisch so gut wie noch nie zuvor. Und es ist mir ein Rätsel, wie auf einer anderen Seite nicht. Ich nehme mich jetzt seit 2,5 Jahren mit akribischer Genauigkeit die Pillen von meinem Doktor, bestimmte ayurvedische Pillen. Und er hat mir das vorausgesagt. Du musst nur die Phase von 2 Jahren überstehen. Da merkt man nämlich nicht viel, also schon ein bisschen. Nicht? Und dann plötzlich bricht das durch und man merkt, man kann tanzen, die Krampfadern gehen zurück, alles Mögliche geht zurück, was so an Zipperleins kommt, wenn man alt wird. Nicht? Man braucht keine Brille, obwohl man eigentlich schon unbedingt eine Brille bräuchte, aber nö. Man kann fast barfuß durch den Schnee gehen. So strotzt man vor Gesundheit. Also jetzt nicht übertreiben. Also nicht. So ist es auch mit diesem spirituellen Prozess, dem Hören und Chanten. Man versteht nicht genau, wie das wirkt. Wenn man es unterlässt, merkt man, Tamagun und Rajagun, der Rauch ist wieder, der Schatten ist wieder im Herzen. Aber wenn man regelmäßig intelligent ist und das einsetzt in seinem Leben, dann kommt man daraus so und spürt das von der Freiheit. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr merkt, ich fühle mich ein bisschen unsicher, weil ich habe diese Vorlesung nicht vorbereitet und das ist ungewöhnlich. Also ich versuche, meine Vorlesung vorzubereiten. Anyway. Danke fürs Zuhören. Hoffentlich habt ihr etwas rausgenommen, wenn ihr diesen Temporaum verlasst. Ein kleiner Vorsatz. Ich finde, es ist immer gut, wenn wir ein Festival gehabt hatten. Und dies war ja nun ausgesprochen schön. Also ich habe selbst in den Gesprächen von den Devotees, die doch eher sich ein bisschen zurückziehen und ein bisschen in Überlegungsphasen sind und so weiter, auch sehr positive Kommentare gehört, dass sie sagten, ach ja, das war jetzt mal wieder Jamashtami, das hat uns sehr, das hat im Herzen unser Vertrauen bestärkt und so weiter. Hm. Gut, habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema? Mhm. Ja, wie heißt du bitte? Aha. Man braucht nicht. Ja. Ja. Das ist eine Ansicht, die ich nicht vertrete. Ich habe eine andere Ansicht. Ja, ich finde es gut, verschiedene Meinungen auch zu haben. Ich habe auch eine andere Erfahrung. Ist tatsächlich so, bei ayurvedischer Medizin, bei normaler Medizin ist es so, dass manchmal wird man sogar besser geheilt ohne Medizin. Aber ayurvedische Medizin ist sehr, sehr, das ist in einer anderen Kategorie, da ist eine andere Shakti da. Ayurvedisch ist ziemlich mit Krishna verbunden, mit dem Vedischen. Jata. Besser kommunizieren, ja. Das ist richtig. Mhm. Ja, ich glaube, jeder von uns kann Jatas Erfahrung bestätigen, dass in dem Augenblick, wo eine richtige Kommunikation zwischen Devotees stattfindet, ist Krishna sehr, sehr gegenwärtig. In den Schriften sagt Krishna, er ist nicht in Vaikuntha, nicht im Herzen der mystischen Yogis, sondern dort, wo seine Devotees zusammenkommen und ihn lobpreisen. Ja, in dem richtigen Austausch. Es ist so, dass wir müssen in unserem Leben ein Beziehungskreuz machen. Den Christen wird von den dem modernen dem Christentum wird von den ökologischen Denkern ein sehr gerechtfertigter Vorwurf gemacht. Es wird gesagt, dass sie zu sehr Wert gelegt haben auf die Beziehung Gott und Mensch und somit völlig zum Beispiel die Umwelt vernachlässigt haben. Und das moderne Christentum hat ja einige Werte genommen, zum Beispiel die protestantische Ethik ist, dass man sich beweisen will durch Tätigkeiten. Diese christliche Tätigkeit, du tust etwas und erfreust so Gott, dieses Maxim oder diese Formel hat die Ethik auch des Kapitalismus. Nimmt das dadurch, dass wir so unsere Beziehung zu Gott etablieren und die Enge unseres Daseins gelöst wird. Und jetzt kommt die intellektuelle Vorwurf, ihr habt total die Natur und die Umwelt und die Menschheit vernachlässigt und seid mitverantwortlich für die Misere, die wir auf dem Planeten haben. Da gibt es viele Bücher drüber, von Bischöfen, die dann aus der Kirche rausgefeuert wurden und so weiter. Ein sehr interessanter Denkansatz. So, ich glaube, ich möchte jetzt mal hiervon weggehen und in die ISKCON-Realität reingehen. Auch wir haben nur diese eine Beziehung, diese eine Richtung, Gott, das Lebewesen und Gott betont und nicht genügend auf dieser Ebene, nämlich den Austausch mit Devotees. Wir sind auch ökologisch, haben wir noch viel zu lernen. Wenn ihr mal nach dem, also ich will das gar nicht sagen, also wir müssen uns das auch gefallen lassen, diesen Vorwurf. Nicht? Und ich denke, dass das, was du jetzt erfährst, dass die Devotees einfach anfangen zu kommunizieren und das stimmt. In den Heiligen Schriften wird, das ist aber jetzt nicht was Neues, was außerhalb des Krishna-Bewusstseins stattfindet. In den Schriften sagt Krishna im Adipurana, wer sagt, ich bin dein Devotee. Das Lebewesen, Gott, wie das hier. Nicht mein Devotee. Wer aber sagt, ich bin ein Devotee, ein Diener, deiner Diener. Er ist mein Devotee. Nicht? Und es gibt noch andere Hinweise in den Schriften, zum Beispiel, wo wir lernen, wie wir Gemeinschaft pflegen sollen. Wir sollen die höchste Persönlichkeit Gottes verehren, Freundschaft mit den Devotees pflegen. Da taucht es wieder auf. Diese, wenn ihr so wollt, ich habe mal gesagt, diese waagerechte Beziehung, nicht nur die senkrechte Beziehung zwischen dem Lebewesen und Gott, sondern die waagerechte Beziehung, sehr wichtig. Und da ist es sehr schön. Wir lernen im Augenblick viel da und was Jatta sagt, ist auch meine Erfahrung. Ich habe auch gestern mit einem sehr alten Devotee gesprochen, ein sehr führender Devotee in unserer nordeuropäischen Zone, der auch sagt, endlich kann man mal normal kommunizieren. Ich glaube, das haben wir alle und das können wir alle lernen. Da sind wir alle, da können wir, naja, ihr seid die jungen Leute, aber wir alten Hasen müssen da ein bisschen lernen. Wir müssen rücksichtsvoller miteinander umgehen, grüßen, all diese Kleinigkeiten und achten, dass man die Zunge ein bisschen kontrolliert und nicht, dass man das falsch rutscht. Es ist jetzt so die Zeit. Es ist ein bisschen, vielleicht gibt es auch übertriebene Formen, aber ich habe gehört, in der Schweiz gab es eine Sache, wir haben so darüber gesprochen. Früher war, wenn man in einer Position war im Krishna-Bewusstsein, konntest du alles sagen. Heutzutage ist das nicht mehr so und ich finde das sehr gut. Man muss, gerade auch ältere Devotees und viele von uns sind in dieser Sache, müssen sich darüber bewusst sein, wir haben das gesprochene Wort, was jemand spricht, der eine Verantwortung hat, der muss sich mehr bewusst sein als ein junger Devotee. Denn sein Wort ist einflussreicher. Und wenn er da Fehler macht, dann können diese Fehler Schaden anrichten. Und das wird jetzt auch verstanden unter den Devotees. Deswegen rufen die auch gleich aus, wenn jemand mal in einer Vorlesung einen Punkt vielleicht nicht richtig präsentiert oder so. Und ich finde, das ist jetzt ein bisschen kritische Phase, aber wir sollten von dieser kritischen Phase, das ist wichtig, dass Kritik da ist, aber wir müssen jetzt dazu kommen, dass jeder Einzelne von uns lernt, richtig die Gemeinschaft zu pflegen. Das ist sehr, sehr schön, müssen wir alle lernen. Gut, dann denke ich, haben wir ein natürliches Ende erreicht. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Festival. Bitte kommt alle zu Radhastami, dem Tage Radharani. Das gehört irgendwie dazu. Wenn man Jamashtami feiert und Radharani nicht feiert, das passt irgendwie nicht. Man muss auch Radhastami feiern. Das ist sehr wichtig. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bo.